Prolog. Wir hängten ihn vor der Kathedrale, seit alters die Richtstätte von Kingsbridge. Denn wo sonst sollte man einen Menschen vor Gottes Strafgericht stellen, wenn nicht im Angesicht des Herrn? Der Sheriff führte ihn aus dem Verlies unter der Ratshalle zu uns herauf. Er ging aufrecht, die Hände auf dem Rücken gefesselt. In seinem bleichen Gesicht stand Trotz, keine Angst. Unsere Blicke trafen sich, und in diesem kurzen, flüchtigen Moment lag die ganze Lebensspanne, die ihn und mich verband. Er wusste, ich war für seinen Tod verantwortlich. Über Jahrzehnte hinweg hatte ich Jagd auf diesen Mann gemacht. Er war ein Bombenleger, der den größten Teil unserer Königsfamilie mitsamt der Hälfte der Fürsten unseres Landes getötet hätte, wäre ich seiner schrecklichen Bluttat nicht zuvorgekommen. Mein Leben lang war ich nun schon verhinderten Mördern wie diesem auf der Spur, und viele von ihnen endeten auf dem Schafott und starben auf furchtbare Weise. Sie wurden verstümmelt, enthauptet und gevierteilt, eine Todesart, die nur den schlimmsten Verbrechern vorbehalten ist. Ja, ich sah viele Männer in den Tod gehen, und viele starben in dem Wissen, dass ich es war, der sie ihrer furchtbaren, aber gerechten Bestrafung zugeführt hatte. Warum ich so etwas tue? Weil mein Land mir lieb und teuer ist und weil ich im Dienst meiner Königin stehe. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, meine tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, auf seine ganz eigene Weise sein Verhältnis zu Gott zu bestimmen. Der Delinquent in Kingsbridge war der letzte in einer langen Reihe von Männern, die ich zur Hölle geschickt habe. Doch seine Hinrichtung ließ mich an den ersten in dieser endlosen Reihe denken. Erster Teil, 1558. Als Ned Willard nach Kingsbridge heimkehrte, wütete ein Schneesturm. Im Hafen von Combe schiffte er sich auf einem Frachtkahn ein. Als das Schiff sich Kingsbridge näherte, zog er seinen französischen Umhang straffer um die Schultern, ging an Deck und ließ den Blick schweifen. Zuerst war er enttäuscht, denn er sah nichts als dichtes Schneegestöber, wo ihn doch ein beinahe schmerzliches Verlangen erfüllte, Kingsbridge wiederzusehen. Nachdem er eine Zeit lang in das blendende Weiß gestarrt hatte, wurde ihm sein Wunsch erfüllt. Der Schneesturm ließ nach, und mit einem Mal erschien ein Fleck blauen Himmels. Ned entdeckte den Turm der Kathedrale. Bald würde er wieder bei seiner Mutter sein. Nach einem Jahr in der Ferne. Wie schmerzlich er sie vermisst hatte, würde er ihr indes verschweigen. Als Mann von 18 Jahren musste er auf eigenen Beinen stehen. Am meisten hatte ihm ohnehin Marjorie gefehlt. Ned hatte sich zum unpassendsten Zeitpunkt in sie verliebt. Wenige Wochen vor seiner Abreise nach Calais, dem Hafen an der Nordküste Frankreichs, der zu England gehörte. Ned kannte die eigenwillige Tochter von Sir Reginald Fitzgerald seit ihrer Kindheit. Doch er hatte gezaudert, mehr zu tun, als sie mit Blicken zu verschlingen, zumal sie 3 Jahre jünger war als er. Marjorie hingegen kannte keine solche Hemmungen. Den ersten Kuss gab sie Ned auf dem Friedhof, im Schutz des Mausoleums von Prior Philip, jenem Mönch, der 400 Jahre zuvor die Kathedrale hatte erbauen lassen. An Marjories Kuss war nichts Kindliches. Umso schmerzlicher war es für Ned, als sie lachend davonrannte. Doch schon am nächsten Tag küsste sie ihn erneut. Und am Abend vor seiner Abreise nach Frankreich gestanden sie einander ihre Liebe. In den ersten Wochen schrieben sie sich, konnten dabei aber nicht offen in Briefwechsel treten. Beide hatten ihren Eltern nichts von den Gefühlen erzählt, die sie füreinander hegten. Stattdessen vertraute Ned sich seinem älteren Bruder Barney an, der ihr Mittelsmann wurde, bis auch Barney Kingsbridge verließ und nach Sevilla ging. Zwar hatte auch Marjorie einen älteren Bruder namens Rollo, doch sie vertraute ihm nicht so sehr, wie Ned Barney vertraute. So war der Briefwechsel versiegt. Doch für Ned machte es wenig Unterschied, auf Marjories Briefe verzichten zu müssen, zumindest nicht, was seine Gefühle für sie anging. Er wusste, was die Leute über junge Liebe erzählten, und beobachtete sich selbst in der Erwartung, dass seine Liebe zu Marjorie ersterben würde. Aber das geschah nicht. Und wie war es um Marjories Gefühle bestellt? Für eine 14-Jährige war ein Jahr eine lange Zeit. Vor Neds Blicken schälte sich nun Leper Island aus dem wirbelnden Weiß. Wenig später schob sich der Frachtkahn an einen der freien Liegeplätze am betriebsamen Uferstreifen. Ned schob seine Schultertasche zurück, als der Kapitän ihm sein einziges anderes Gepäckstück reichte, eine Holztruhe, in der seine Kleidung und ein paar Bücher verstaut waren. Ned wuchtete sich die Truhe auf die Schulter und ging an Land. Er wandte sich dem großen Lagerhaus am Kai zu, in dem seine Familie ihre Geschäfte abwickelte, kam aber nur ein paar Schritte weit, als er eine vertraute Stimme hörte. »Wenn das nicht unser Ned ist! Willkommen daheim!« Die Stimme gehörte Jane Fife, der Haushälterin seiner Mutter. »Eure Schultern sind breiter, aber ihr seid schmaler im Gesicht. Hat eure Tante Blanche euch denn nicht anständig gepäppelt?« »Doch, hat sie, aber ich musste für Onkel Dick Kies schaufeln.« »Malcolm!« Janets Blick richtete sich auf einen Mann, der sich ihnen näherte. »Sieh nur, Malcolm, wer wieder in der Stadt ist!« Malcolm war Janets Ehemann und Stallknecht bei den Willards. Er tauschte mit Ned einen herzlichen Händedruck. »Ist meine Mutter wohlauf?« »Die Herrin ist gut in Schuss, Gott sei es gedankt«, antwortete Malcolm. »Lasst mich euch mit dem Gepäck helfen.« Doch Ned wollte nicht gleich nach Hause. »Trägst du meine Truhe zum Haus?« bat er Malcolm und fügte eine Lüge an. »Sag Mutter und den anderen, ich gehe in die Kathedrale, um Gott für die sichere Heimkehr zu danken. Ich komme so schnell wie möglich.« Ned machte sich auf den Weg ins Stadtinnere, wobei er sich am Anblick der Gebäude erfreute, zwischen denen er aufgewachsen war. Auf der Südseite der Kathedrale stand die Priorei. Seit König Heinrich VIII. Die Klöster aufgelöst hatte, befand sich die Priorei von Kingsbridge in einem traurigen Zustand fortschreitenden Verfalls. Die Gebäude gehörten jetzt dem Bürgermeister Sir Reginald Fitzgerald, Marjories Vater, aber der fing damit nichts an. Allein die Kathedrale schien der Zeit zu trotzen. Ned ging durch den hohen Westeingang ins Hauptschiff. Er hatte beschlossen, tatsächlich ein Gebet zu sprechen und die Lüge, die er Malcolm aufgetischt hatte, in Wahrheit zu verwandeln.